ARD.
Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner. Und heute geht es bei uns mal wieder, muss ich wohl leider sagen, um Alltagsrassismus. Es gibt nämlich Rassismusvorwürfe gegen einen Club auf der Hamburger Reeperbahn. Und der gehört ausgerechnet dem Mann, der auch den Ponyclub auf Sylt betreibt. Ihr wisst, das ist der Club, in dem neulich Gäste fröhlich ein ausländerfeindliches Lied gesungen haben. Außerdem waren wir heute auf dem Heiligen Geistfeld unterwegs und haben uns da angeschaut, was da schon alles für das große Fanfest bei der Fußball-EM vorbereitet wird. Ja, und was euch da erwartet, das hört ihr gleich hier. Und wir schauen uns heute mal den Bezirk Nord ein bisschen genauer an. Am Sonntag sind ja Bezirkswahlen in Hamburg und wir erzählen euch, was im Bezirk Nord die brennenden Themen sind. Das und mehr sind unsere Themen an diesem Donnerstag, dem 6. Juni. Los geht's.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Der Ponyclub auf Sylt, der hat es in den vergangenen Wochen ja zu eher unrühmlicher Bekanntheit gebracht. Da kursierte ein Video, auf dem zu sehen ist, dass Gäste ein ausländerfeindliches Lied gesungen haben. Dass das kein Einzelfall war, das wurde recht schnell deutlich. Auch in Hamburg soll das rassistische Lied schon öfters ein Partyhit gewesen sein. Jetzt gibt es aber auch noch Vorwürfe gegen einen weiteren Club des Ponybetreibers, das NoHo auf der Hamburger Reeperbahn. Und das klingt fast so, als sei rassistisches Verhalten da kein Ausrutscher einzelner Gäste, sondern ein systematisches Problem des Clubs. Mehrere Männer haben dem NDR berichtet, dass sie an der Tür abgewiesen wurden, und zwar ganz offensichtlich wegen ihres Migrationshintergrundes. Oskar Bornemann zum Beispiel, der eigentlich Ende April ins NoHo wollte.
Hinter uns war eine andere Gruppe mit ungefähr 12 Leuten. Und in der anderen Gruppe mit 12 Leuten war auch noch ein Schwarzer mit dabei. Ich würde sagen, deutlicher geht's nicht, weil in dem Fall waren wir 16 Leute und nur 2 davon waren schwarz. Und die kommen nicht rein. Also die wurden ja wirklich auf uns beide wurde gezeigt und gesagt, die beiden auf jeden Fall nicht. Und dann ist natürlich klar, okay, an was kann es liegen? Wir kamen ordentlich, wir sahen ordentlich aus, keine Sportklamotten.
Das Ganze hat für uns Tristan Dück recherchiert. Tristan, wie bist du denn überhaupt darauf gestoßen, dass es im NoHo rassistische Einlasskontrollen geben soll?
Also der erste Anhaltspunkt waren Online-Bewertungen, also Google-Rezensionen. Da wird sehr häufig gerade in den letzten Monaten, in den letzten Jahren von Diskriminierungserlebnissen berichtet. Aber diese Rezensionen kann natürlich erstmal jeder schreiben. Die sind auch meistens anonym verfasst. Deswegen mussten wir erstmal weiterschauen. Und ich habe dann eben Betroffene gesucht, die mir tatsächlich persönlich ihre Eindrücke, ihre Erlebnisse glaubhaft machen konnten und mir davon erzählen konnten. Und da habe ich eben auch einige aufspüren können, die mir berichtet haben, wirklich von Erlebnissen, die ganz danach klingen, dass nachvollziehbar ist, dass die sich eben dadurch rassistisch diskriminiert gefühlt haben.
Erzähl vielleicht nochmal ein Beispiel. Was für Szenen wurden dir da geschildert?
Ein Beispiel habe ich von 3 Studenten, die alle gebürtig aus dem Nahen Osten sind und die an Silvester 2022/23 zusammen im NoHo feiern gehen wollten. Die hatten sich sogar Tickets gekauft vorab für 132 Euro und die kamen dann zum Club in Anzug und Krawatte und wurden eben trotz vorab gekaufter Tickets abgewiesen mit der Begründung der Türsteher, wir kennen euch nicht und wir lassen nur Leute, die wir kennen, rein. Und das sind natürlich Begründungen, wo man sich fragt, stimmt das? Da haben wir auch den Inhaber gefragt. Der hat uns als Einlasskriterium nicht aufgezählt, dass die Türsteher einen persönlich kennen müssen. Insofern ist das natürlich eine berechtigte Frage, ob das nicht ein eventuell vorgeschobener Grund gewesen sein könnte.
Das sind ja relativ massive Vorwürfe, die da erhoben werden. Du hast den Clubbetreiber ja auch selber darauf angesprochen. Was sagt er dazu?
Ja, der Clubinhaber hat erstmal auf mein Telefonat sehr freundlich und sehr offen reagiert, meinte, kein Problem, Interview am nächsten Tag machen wir. Und als ich ihm auf seine Nachfrage so ein paar Hinweise gegeben habe, worum es konkret in diesen Vorwürfen geht, da wurde er immer ein bisschen zurückhaltender und wollte sich dann doch lieber nochmal absichern und hat dann schlussendlich auch am Abend vorher spontan das Interview doch abgesagt. Er hat uns dann aber eine schriftliche Stellungnahme stattdessen geschickt und darin nur geschrieben, dass Rassismus keinen Platz habe in seinem Club und dass er um Verständnis bitte, dass er nichts dazu sagen könne, weil er eben selbst nicht dabei war und weil das Ganze auch teilweise länger her gewesen sei.
Du hast ja insgesamt auf dem Kiez ein bisschen recherchiert, hast dich da umgehört. Was ist denn da so dein Eindruck? Ist das ein Einzelfall?
Also auch die Betroffenen dieser Erlebnisse am NoHo, die haben mir gesagt, dass Rassismus und Diskriminierung für sie nichts Neues ist. Also weder im Alltag noch eben im Clubleben. Aber sie haben eben auch gesagt, dass es beim NoHo schon sehr deutlich und sehr auffällig sei. Einer hat gesagt, das wäre quasi das Ganze nochmal auf eine neue Stufe weitergebracht. In anderen Situationen werden zum Beispiel dann gesamte Gruppen abgewiesen, weil ein oder zwei Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte dabei sind. Aber am NoHo sei es eben deshalb so offensichtlich, weil wirklich Gruppen aufgeteilt werden, ganz klar in Schwarz und Weiß, und weil dann eben wirklich Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte explizit rausgefiltert werden. Also quasi die Deutlichkeit des Rassismus, so wurde mir das berichtet, sei eben im NoHo nochmal eine ganz besondere.
Über die Frage, ob Rassismus auch in anderen Clubs in Hamburg ein Problem ist, haben wir auch noch mit Anna Lafrenz gesprochen. Sie ist vom Hamburger Clubkombinat. Hören wir mal rein, was sie dazu gesagt hat.
Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem, was natürlich auch in Hamburg stattfindet und was natürlich auch vor und in Clubräumen stattfindet und dem wir uns widmen müssen. Und ein neuralgischer Punkt ist sicherlich natürlich auch die Clubtür. Und da kann man Rassismus, da können wir Rassismus begegnen, indem wir diversitäts- und diskriminierungssensible Schulungen für die Mitarbeitenden anbieten.
Schulungen sind sicher das eine. Was können aber die Betroffenen tun? Also Menschen, die wegen ihrer Herkunft oder der Hautfarbe abgewiesen wurden. Dazu nochmal das Clubkombinat.
Also es gibt mit Sicherheit Methoden, so Fälle im Nachhinein aufzuarbeiten. Ich glaube, in der Situation an sich ist das schwer machbar, weil ja die Situation auch oft sehr berauscht und sehr im Trubel und sehr auch in einer bestimmten Energie stattfindet. Viele Clubs bieten die Möglichkeit, sich im Nachhinein an sie zu wenden, wo dann eben Fälle auch besprochen und aufgeklärt werden können.
Ja, die Aufarbeitung der Vorwürfe, die läuft jetzt weiter. Ich bin mir fast sicher, dass uns dieses Thema noch weiter beschäftigen wird. Vielen Dank an Tristan. Heute wurden bundesweit mehr als 70 Wohnungen von Menschen durchsucht, die im Internet Hass und Hetze verbreitet haben sollen. Und darunter sind auch 5 Beschuldigte aus Hamburg. 3 Männer aus Ohlsdorf, Hamm und St. Pauli sollen rechte Ideologien verbreitet haben. Ein Mann aus Bahrenfeld hat wohl eine verbotene ausländische Organisation unterstützt. Und ein Mann aus Dulsberg soll linksmotivierte Straftaten im Netz gutgeheißen haben. Laut der Polizei wurden dabei auch einige Waffen gefunden. Ich bin gestern mal am Heiligen Geistfeld vorbeigekommen und da war mal wieder sehr viel los. Da wird ja gerade alles für das Fanfest während der Fußball-EM aufgebaut, die in einer Woche auch mit Spielen in Hamburg losgeht. Heute hat Veranstalter Uwe Bergmann Interessierte schon mal über das Heiligen Geistfeld geführt und unser Sportreporter Jörg Naroska, der hat sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen. Der wollte da auch schon mal mit rüberlaufen. Jörg, was wird denn da gerade alles aufgebaut?
Ja, das sieht tatsächlich noch aus wie eine riesige Baustelle. Da stehen Gerüste, zum Beispiel für die große Videowand, die dann dahin kommt, 100 Quadratmeter groß, die größte von insgesamt 5 Videowänden, die dann am Ende aufgebaut werden sollen. Es werden Tribünen hingestellt für eine kleine Fußballarena, wo während der EM dann auch tatsächlich Fußball gespielt wird. Also man kann nicht nur Fußball schauen, man kann auch selbst da aktiv werden. Da werden verschiedene Turniere ausgetragen. Es wird ein Beachclub geben. Da wird der Sand auch gerade schon aufgeschüttet auf dem Heiligen Geistfeld. Also da ist eine ganze Menge los, aber ein paar Tage werden die noch brauchen, bis alles fertig ist.
Das Herzstück des Ganzen wird dann ja das Public Viewing sein, wo sich dann tausende Fans die Spiele zusammen anschauen können. Mit wie vielen Besucherinnen und Besuchern wird denn da gerechnet?
Maximal können 50.000 Besucher bei einem Spiel auf das Heiligen Geistfeld zu diesem Fanfest kommen. Das wird dann allerdings ein bisschen aufgeteilt. Also vor der großen Videowand in dem Bereich sind es maximal 40.000. Vor allem bei den Spielen von Deutschland wird erwartet, dass das vielleicht sogar ein bisschen eng wird und gar nicht alle drauf können. Das hatten wir in der Vergangenheit bei Fanfesten auch schon die Situation, gerade wenn es dann in die K.O.-Phase geht nachher und es wirklich drauf ankommt. Dann kann es schon sein, dass da sehr, sehr viele Fans gerne dabei sein wollen. Und dann gibt es noch den zweiten Bereich. Da passen nochmal 10.000 hin, also insgesamt dann 50.000. Und dieser zweite Bereich, der hat mehrere kleine Videowände, zum Beispiel in diesem erwähnten Beachclub, wo man das Ganze ein bisschen entspannter mit ein bisschen mehr Platz dann auch verfolgen kann.
Aber das Ganze soll ja nicht nur was für Fußballfans werden, sondern auch ein Familienfest sein. Sowas gab es meines Wissens zumindest auf einem Fanfest noch nie. Heute ist Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard auch mit über das Heiligen Geistfeld spaziert und die hat ein bisschen was dazu erzählt, zu dem Familienfest. Was ist denn da genau geplant?
Also das Motto dieser ganzen Aktion kann man vielleicht so bisschen zusammenfassen als Fanfest für alle. Es ist natürlich für Fußballfans, es geht um Fußball, es geht um die EM, es geht darum, sich die Spiele gemeinsam anzuschauen, aber das soll eben dann auch für alle möglich sein. Also auch für Fans anderer Nationen zum Beispiel, aber eben auch für Familien, und deswegen gibt es diesen extra Familienbereich in diesem zweiten Teil für die 10.000 Zuschauer, der nennt sich Fanzone, da sind dann die Mitmachangebote, da wird es auch ein Riesenrad geben zum Beispiel, das hatten wir auch noch nicht auf dem Fanfest. Da soll es also auch für Familien möglich sein mit kleinen Kindern, die gerne auch dabei sein wollen, die auch ein bisschen Fußball gucken wollen, aber für die so 90 Minuten im Gedränge stehen einfach nichts ist. da eine Möglichkeit zu schaffen, dabei zu sein, sich das auch anschauen zu können, vielleicht auch ein bisschen zu spielen nebenbei, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Und so hat man eben ganz verschiedene Bereiche auf diesem Fanfest das erste Mal da aufgebaut oder ist gerade dabei, die aufzubauen, sodass wirklich alle sagen können, das ist eine tolle Sache, da gehen wir hin, da schauen wir uns gemeinsam Fußball an oder werden eben auch selber aktiv. Da gibt es Tischkicker, da gibt es eine Torwand, da kann man alles Mögliche machen. Und so soll für jeden was dabei sein an allen EM-Tagen.
Okay, und in einer Woche ist Anpfiff. Vielen Dank, Jörg Nowoska. Am Sonntag wählen wir hier in Hamburg ja die Abgeordneten der Bezirksparlamente parallel zu den Europawahlen. Wer aber denkt, naja, nicht so wichtig, verglichen mit Europa ist so ein Bezirk ja echt ganz schön klein, falsch. Hier vor Ort wird nämlich vieles entschieden, was für unseren Alltag ganz besonders bedeutend ist. Wie viel Platz bekommen Radfahrende auf den Straßen? Wo werden neue Wohnungen gebaut? Wie sieht es mit Grünflächen aus? Ja, um genau solche Fragen geht es hier. Wir schauen uns deshalb bis zur Wahl jede Woche einen Bezirk ganz genau an. Und heute ist das der Bezirk Nord. Dazu fällt mir natürlich sofort der Stadtpark ein mit seinem See und dem Planetarium. Ja, aber natürlich auch zum Beispiel der Flughafen. Dietrich Lehmann, du kennst dich in Nord ganz besonders gut aus. Was habe ich vergessen, was den Bezirk ganz besonders prägt?
Na, ich finde, der Bezirk ist so auch ein Bezirk der Widersprüche im positiven Sinne. Also das sind so dicht besiedelte innenstadtnahe Stadtteile wie Eppendorf zum Beispiel. Und dann, wenn wir weiter nach Norden gehen, da wird es immer grüner. Und das ist so ein bisschen auch nicht nur beim Stadtpark die grüne Lunge Hamburgs, sondern auch darüber hinaus. Also der Bezirk Nord ist sehr, sehr grün. Und je weiter wir nach Norden kommen, umso mehr Moore gibt es da, umso mehr Grünflächen gibt es da und man hat manchmal gar nicht so das Gefühl, dass man noch in der Stadt ist.
Okay, das hört sich ja regelrecht idyllisch an, aber was für Baustellen gibt es denn da? Ich meine jetzt nicht das Thema Verkehr beim Baustellen, sondern was sind so die aktuellen Themen, die die Menschen im Bezirk ganz besonders umtreiben?
Naja, Baustellen ist doch durchaus ein gutes Stichwort. Denn zum einen, es fehlt wie überall in Hamburg bezahlbarer Wohnraum. Das Bezirk Nord war lange Zeit Spitzenreiter beim Wohnungsbau, aber auch das ist wirklich ein Stück weit zurückgegangen. Wir kennen die Themen alle, Zinsen hoch, Baukosten hoch, da baut kaum noch jemand und die Flächen werden auch immer knapp. Nord hatte relativ viele sogenannte Konversionsflächen, also zum Beispiel ehemalige Klinikgelände, Ochsenzoll, das ist umgebaut worden zu Wohnungen, sehr idyllisch geworden, aber auch da geht jetzt im Moment wirklich nichts mehr. Das ist so ein großes Thema. Natürlich Verkehr, es laufen mehrere Hauptverkehrsachsen durch den Bezirk und wenn man sich mal so die Einfallstraßen anguckt, nur alleine Langhorner Chaussee, Alster-Kurk-Chaussee, da ist der Zustand nicht besonders gut. Da ist der Zustand aber auch für Radfahrer zum Beispiel nicht besonders gut. Da wird einiges gemacht. In Eppendorf zum Beispiel wird gerade die Lenhardtstraße verschmälert für Autofahrer. Dafür macht man einen Radfahrstreifen. Aber auch das sorgt natürlich für viele Diskussionen, weil da hat man jetzt gerade aktuell ständig Stau.
Aktuell läuft ja auch ein Bürgerbegehren im Bezirk Nord. Erzähl mal, was ist da gerade los?
Also das Bürgerbegehren, das ist geplant, dass es in der kommenden Woche startet. Genauer gesagt in Winterhude am Goldbeerkanal will die Hochbahn mit dem Bau der U5 beginnen. Hat da verschiedene Flächen vorgeschlagen. Da hat der Bezirk gesagt, so nee, das ist nicht so gut. Aber nehmt mal lieber deine Fläche, wo jetzt noch 23 Kleingärten drauf sind. Völlig idyllisch gelegen. Seit über 100 Jahren gibt es den Kleingartenverein da und die Kleingärtner, aber auch viele Nachbarn, die dort irgendwie unterwegs sind, sagen natürlich, so geht es natürlich nicht. Also jetzt für 10 Jahre da eine Riesenbaustelle und hinterher sollen dann zwar eine öffentliche Grünfläche hin, das ist kein guter Plan und das hatten wir uns anders erwartet von gerade einem grün regierten Bezirk.
Also die wollen dann letztendlich, dass ihre Kleingärten erhalten bleiben.
Die wollen, dass ihre Kleingärten erhalten bleiben. Sie sagen natürlich auch, es ist viel Natur hier entstanden. Und wenn man 10 Jahre lang jetzt da eine Großbaustelle draufsetzt, dann ist von Natur wenig übrig. Dann muss man das hinterher wieder renaturieren. Also diesen Aufwand könnte man sich vielleicht anders organisieren.
Bisher ist der Bezirk ja grün-rot regiert. Kann man denn schon absehen, ob es dabei bleiben wird nach der Wahl am Wochenende?
Schwer vorherzusehen, aber wenn du mich persönlich fragst, die Grünen haben bei der vergangenen Bezirkswahl da ein sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren, so gut wie nie im Bezirk Nord. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Grünen schwebten damals bundesweit auf einer Welle und das ist im Moment ja völlig anders. Der grüne Bezirksamtsleiter Michael Werner Bölz hat zwar einiges in die Wege geleitet, aber er hat, so ist mein Gefühl, ist nicht mit allen seinen Themen völlig durchgedrungen und ist auch an vielen Stellen auf Widerstand gestoßen. Ich erinnere zum Beispiel daran, Tankstädter Langstraße war ein Umbau geplant. Das ist alles nicht geworden, weil es viel Gegenwehr vor Ort gibt. Im Diekmoor, auch nördlich vom Langhorner Markt, da sind Wohnungen geplant. Da auch Kleingärten, die verschwinden müssen. Da sagen viele, ausgerechnet ein grüner Bezirksamtsleiter vernichtet hier Natur. Also das sind so Themen, wo ich denke, auch lokal werden es die Grünen nicht so einfach haben, wieder so gut abzuschneiden. Inwiefern dann SPD und CDU davon profitieren können, das ist ein bisschen offen. Ich glaube, sie legen mehr zu. AfD und FDP wahrscheinlich möglicherweise stabil. Und interessant, aus dieser Diekmoor-Initiative, also dem Widerstand gegen Wohnungsbau auf der Fläche von Kleingärten im Norden von Hamburg Nord, ist auch eine Wählerinitiative entstanden und die rechnet sich durchaus gute Chancen aus, unter dem Stichwort Rettet Hamburgs Grün in die Bezirksversammlung einzuziehen.
Verspricht also auf jeden Fall ein spannender Wahlsonntag zu werden. Ganz herzlichen Dank dafür. So, das war's für heute. Morgen übernimmt hier wieder mein Kollege Ole Wackermann und ich wünsche euch bis dahin einen schönen Abend.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.